Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast aus der Reihe Relate, Rethink, React vom Institut für Übersetzen und Dolmetschen an der Universität Heidelberg. Heute habe ich die große Freude, beim Bio-Weingut Benzinger sein zu dürfen, zu einem kurzen Interview. Herr Benzinger, vielen Dank, dass Sie sich dazu bereit erklärt haben.
Gerne.
Diese Veranstaltung ist ja ein studentisches Projekt. Und Nachhaltigkeit und Minimalismus ist ein Thema, was meine Studierenden wirklich schon sehr, sehr lange beschäftigt. Und deshalb haben wir dieses Jahr den Titel gewählt: Nachhaltigkeit und Minimalismus. Weniger ist mehr, aber erst nachhaltig ist genug. Die Veranstaltung findet am 3.11. dieses Jahres statt und da sind Sie natürlich ganz herzlich dazu eingeladen. Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde. Wir lesen ganz oft darüber, wir hören darüber, ob das jetzt die sozialen Medien sind, in den Nachrichten, überall ist das Wort Nachhaltigkeit zu finden. Aber was bedeutet das eigentlich? Und da habe ich natürlich auch mal ein bisschen Recherche betrieben. Und nachhaltig wird definiert, was dauerhaft ist, was langlebig ist, umweltverträglich oder auch vernünftig. Das heißt, selbst wenn man dieses Schlagwort eingibt, so richtig einig ist man sich nicht, was Nachhaltigkeit eigentlich bedeutet. Wenn wir versuchen würden, Nachhaltigkeit mal zu definieren, da können wir sogar so weit zurückgehen bis ins 18. Jahrhundert. Da ging es nämlich um eine drohende Holzverknappung. Und da wurde durchgesetzt, dass immer nur so viel Holz geschlagen werden darf, wie durch planmäßige Aufforstung wieder nachwachsen kann. Das war der erste offizielle Ansatz von Nachhaltigkeit. Aber wie würden Sie denn Nachhaltigkeit definieren?
Also es gibt ja die allgemeine Definition der Nachhaltigkeit, die besagt, dass man, und jetzt bei uns in unserem Fall, Grund und Boden so bewirtschaften soll, dass er nachhaltig für nachfolgende Generationen zur Verfügung steht, in voller Größe und in voller Ergiebigkeit. Das bedeutet natürlich für uns, weil wir da sehr nah dran sind, weil ja unser Ertrag aus Grund und Boden geschöpft wird, dass wir den Boden so erhalten, dass wir jedes Jahr wieder einen neuen guten Ertrag haben, ohne den Boden kleiner zu machen.
Ich war natürlich auch auf Ihrer Website ein bisschen unterwegs. Und da konnte ich lesen, für Sie ist es selbstverständlich, nach den Kriterien der Nachhaltigkeit das Beste aus den Weinbergen zu ernten. Auch unsere Enkel und Urenkel sollen noch von dem Potenzial der Lagen profitieren. Deshalb lautet meine Devise, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Sie haben ja schon Ihren Beruf angesprochen. Wie setzen Sie Nachhaltigkeit in Ihrem Beruf und auch für Sie persönlich um?
Also für uns bedeutet das, dass wir erstmal sehr schonend mit unseren Böden umgehen, dass wir sie nicht über Gebühr strapazieren, indem wir mit überschweren Maschinen viel zu oft da durchfahren. Natürlich erfordert die Natur, dass wir das manchmal tun, wenn es gerade so wie dieses Jahr sehr viel regnet, aber wir begegnen dem damit, indem wir dem Boden einen Schutz geben, indem wir eine Begrünung einsäen, die die Maschinen besser trägt, indem wir Pflanzen einsäen, die tief wurzeln, sodass das Wasser, das auf den Boden regnet, in die Tiefe versickern kann und somit den Pflanzen nachhaltig jetzt wieder hier zur Verfügung steht. Das ist für uns sehr wichtig und wenn man gerade die Regenfälle in den letzten Wochen gesehen hat, aus unseren Weinbergen ist kein Wasser rausgelaufen, das ist alles versickert. Und wir konnten schon nach 1 bis 2 Tagen wieder reinfahren. Das bedeutet einfach, dass es Möglichkeiten gibt, den modernen Erfordernissen zu begegnen. Mit ganz, ganz einfachen Mitteln, die man schon seit Jahrhunderten eigentlich kennt.
Sie haben ja gerade gesagt, die man schon seit Jahrhunderten eigentlich kennt. Ich habe mich mit Ihren Weinen ja auch schon ein bisschen beschäftigt und sie genießen dürfen. Sie haben ja auch einiges an Naturweinen, was Sie an den ganz originalen Weinbau, den es schon seit Tausenden von Jahren gibt, aus Georgien, glaube ich, angelehnt haben. Das entspricht doch eigentlich der Nachhaltigkeit, oder?
Das entspricht in der heutigen Zeit der Nachhaltigkeit. Vor 5000 Jahren in Georgien war es was anderes. Da wusste man es nicht anders. Ja? Und dann hat man einfach immer wieder ausprobiert und hat festgestellt, wenn man die Traube in ein Quevri, also in eine Amphore füllt, dann und überlässt sie sich selbst, dann beginnt die Natur, alles das, was sie erzeugt hat, selbst erhalten zu wollen. Und zwar die Natur macht ja die Traube, wenn sie nicht mehr bestehen kann durch irgendwelche Bakterien, wenn sie sauer werden würde, Essigsäure, erzeugt sie Dinge, die die Traube oder den Saft haltbar machen, nämlich sie erzeugt Alkohol durch alkoholische Gärung. Und Sie wissen ja, mit Alkohol kann man ja auch desinfizieren oder das haltbar machen. Sie erzeugt zum Teil Milchsäure. Milchsäure kann man auch zum Desinfizieren verwenden. Und sie erzeugt im Extremfall dann auch Essigsäure, weil Essigsäure ist ja auch, sagen wir mal, desinfektionsfähig. Das heißt also, die Natur erhält ihre Produkte so lange wie möglich, indem sie ihre Form so verändert. Und bei uns, in der heutigen Zeit, einen Naturwein herzustellen, entspricht natürlich mal ein wenig den Erfordernissen der Menschen, etwas Natürliches zu probieren, auch mal etwas anderes zu probieren. Und wir haben auch festgestellt, und jetzt kommen wir auch schon vielleicht zum Minimalistischen, dass all das, was wir mit modernen Mitteln im Weinbau tun, dass man das durch den Faktor Zeit ersetzen kann und somit keinen Zusatz braucht. Mhm. Ich kann das noch ein bisschen mehr erläutern, wenn Sie das wünschen.
Gerne.
Ein Wein, wenn wir ihn selbst über eine Traube, wenn wir den Saft rauspressen und überlassen in sich selbst, fängt er von selbst an zu gären. Habe ich ja gerade erklärt, weil die Hefen, die den Zucker zu Alkohol vergären, sind in der Natur vorhanden. Vielleicht nicht in dem Maße, wie ich sie zusetzen kann, damit es schneller geht. Jetzt haben wir schon wieder den Faktor Zeit. Ja? Wenn ich also einen Saft sich selber überlasse, dann fängt er von selbst an zu gären. Das heißt, aus Zucker entsteht Alkohol. Und somit entsteht aus dem Saft Wein. Der Wein muss klar in die Flasche. Das erfordert unsere Geschmacksästhetik zum Teil. Da haben wir unsere Kunden ja auch entsprechend erzogen. Also kann man Gelatine und eine sogenannte Lösung Kieselsäure dazugeben. Das ist ein Gerbstoff. Gelatine und Kieselsäure verbinden sich miteinander und ziehen die Trübung nach unten, sodass der Wein oben drüber klar wird. Überlassen Sie den Wein aber sich selbst, lassen Sie ihn mal 6 Wochen stehen, wird er von alleine klar. Ja, das eine geht in 10 Tagen, das andere geht im Vierteljahr. Und somit haben wir durch den Faktor Zeit den Zusatz von Kieselsäure und Gelatine ersetzt.
Das entspricht genau dem, was ich auch auf Ihrer Website gelesen habe. So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Ja. Wenn Sie jetzt das mit Ihren Produkten verbinden und Ihren Kunden, die Sie auf dem Markt haben, merken Sie da ein gewisses Umdenken bei den Kunden hin zu eher nachhaltigen oder nachhaltig produzierten Weinen oder meinen Sie es eher eine Modeerscheinung?
Es hat, glaube ich, begonnen mit einer Modeerscheinung, weil es einzelne Menschen gegeben hat, die gesagt haben, wir wollen und wir müssen einfach in der Zukunft etwas nachhaltiger arbeiten, um einfach die Ressourcen zu schonen, um die Umwelt, das ist ja momentan das große Thema, etwas zu schonen. Und daraus ist, glaube ich, auch, sagen wir mal, eine gewisse Wissbegierigkeit entstanden, vieler Leute, die sowas probieren wollen, um zu wissen, wie es schmeckt, jetzt bei uns im Wein oder auch bei Lebensmitteln, wie es bekömmlich ist. Und ich glaube mittlerweile, dass es keine Mode mehr ist. Ja, viele Menschen kommen zu uns immer mehr, das nimmt immer mehr zu, sowohl im Bio-Bereich als auch im Naturweinbereich. Naturwein ist ja nochmal praktisch eine Nummer höher. Und die Leute finden auch daran Interesse und merken dann auch, wenn sie diese Weine probieren, dass sie bekömmlich sind. Außerdem haben sie natürlich auch ein emotionales Gefühl zu dem Wein dann, wenn sie schon mal bei uns waren und haben sich mit dem Erzeuger direkt unterhalten. Das ist auch sehr wichtig, nämlich die Seele spielt ja auch eine Riesenrolle.
Ja. Da haben Sie absolut recht. Wenn ich mich hier so umschaue bei Ihnen auf dem Weingut und auch auf Ihrer Website, dann finde ich ja auch ganz viele Labels, die wir auch bei Lebensmitteln finden, ob das jetzt das EU-Bio-Label ist oder das Label für ein veganes Produkt oder hier das Siegel, auch Ecovin. Das ist für manche Konsumenten natürlich alles ein bisschen verwirrend. Und sie denken, je mehr Siegel da drauf sind, desto besser ist das Produkt. Meinen Sie, dass immer genau das drin ist, was diese Siegel versprechen, so im Allgemeinen? Oder welches Versprechen geben Sie mit diesen Siegeln Ihren Kunden?
Also ein Siegel bedeutet erstmal Kontrolle. Ich meine, wir sind ja nicht umsonst in Deutschland. ein Siegel, wenn ich ein Siegel draufklebe, das hat ja meistens irgendwo einen Verband hinten dran stehen, dass natürlich der bestrebt ist, dass diese Kriterien, die da gefordert werden, auch eingehalten werden. Und wenn ich ein Siegel draufschreibe auf das Etikett, dann muss es auch kontrolliert sein, damit gewährleistet ist, dass das, was die fordern, auch gemacht wurde. Wir kennen natürlich in Deutschland auch Biosiegel aus China oder aus Spanien oder sonst woher. Da stellt sich mir natürlich die Frage, wie weit ist es da mit der Nachhaltigkeit aus China? Das muss über Tausende von Kilometern hierher transportiert werden und schon habe ich die Umwelt damit geschädigt. Also ein Biosiegel aus fernen Landen, glaube ich, ist nicht so viel wert, wie wenn es hier aus der Region kommt. Deswegen ja auch das Bestreben, Produkte aus der Natur, aus der Region bei uns zu verzehren, was ja auch sehr interessant ist. Also wir sind als Betrieb biozertifiziert, weil wir einfach sagen, wir wollen nicht der Versuchung erliegen, wenn wir mal ein schwieriges Jahr haben, dass wir aufgeben. Gerade in diesem Jahr ist es wieder so stark mit Unwettern und Regen und wenig Wärme, dass wir an die Grenzen unserer Mittel, die wir einsetzen dürfen, stoßen. Und deswegen haben wir uns zertifizieren lassen. Es kann nämlich nicht sein, dass wir jetzt Naturweine herstellen oder auch Bioweine, von denen wir sagen, wir machen nichts oder wir versuchen so wenig wie möglich zu machen. Und draußen benehme ich mich halt wie ein Konventioneller. Das geht nicht, weil die Leute wollen auch manchmal den Weinberg sehen und ich möchte auch authentisch sein. Das hat auch was mit mir persönlich zu tun, weil immer, wenn ich mal in meinem Leben beim Flunkern erwischt wurde und ich wurde immer erwischt, dann ist es nicht gut ausgegangen. Deswegen denke ich, würde ich auch jedem raten, sagen wir mal, bei dem, was er macht, zu bleiben und auch wirklich auch wieder hier nachhaltig zu arbeiten.
Mit dieser sehr persönlichen und authentischen Note möchte ich den Podcast jetzt auch beschließen. Vielen Dank, Herr Benzinger, dass Sie sich dafür bereit erklärt haben, auch zu recht früher Stunde dieses Interview mit mir zu führen. Ich lade Sie ganz herzlich ein, an der Veranstaltung teilzunehmen. Am 3.11. dieses Jahres am Institut für Übersetzen und Dolmetschen. Falls Sie nicht vor Ort sein können, vielleicht möchten Sie sich zuschalten, wie unsere Zuhörer hier auch. Wir werden einen Livestream haben, auch in allen Sprachen, die wir am Institut verdolmetschen. Und den Link werden wir natürlich auch auf unserem Facebook-Profil und auf den anderen sozialen Medien posten. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat mit Ihnen heute Morgen und sage ganz, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen auch.